Spurensuche. Der True Crime Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spurensuche mit Alexander Wittlings und Johanna Heckelei. Das kleine luxemburgische Städtchen Wasserbillig ist vielen Menschen nahe der deutschen Grenze ein Begriff. Sei es als Tankoase, in der man günstig tanken, Zigaretten und Alkohol kaufen kann, oder als stauverstopfter Flaschenhals für alle Pendler, die jeden Tag über die Grenze zur Arbeit fahren.
Doch am 31. Mai 2000 stand Wasserbillig wegen einer ganz anderen Sache in den Schlagzeilen. Ein 39-jähriger Luxemburger betritt bewaffnet das Spatzennascht, einen Kindergarten. Er droht, den Kindergarten in die Luft zu sprengen und Kinder zu erschießen. 28 Stunden lang hält der Mann die 43 Kinder und 5 Erzieherinnen des Kindergartens als Geiseln, bis das SEK Düsseldorf die Geiselnahme auf spektakuläre Weise beendet.
Wir sprechen heute darüber, wie ein einzelner Geiselnehmer ein ganzes Land in Atem hielt, warum ausgerechnet das SEK aus Düsseldorf gerufen wurde und warum der Polizeieinsatz bis heute mehr als umstritten ist. Alex, du hast dich ja intensiv mit dem Fall beschäftigt. Was ist denn damals eigentlich in Wasserbillig passiert?
Ja, also das Ganze beginnt an einem Mittwochnachmittag, als eben dieser 39-Jährige den Kindergarten Spatzennascht, also Spatzennest, mitten in Wasserbillig betritt. Also es ist quasi 2 Straßen von der Hauptstraße entfernt, wo eigentlich jeden Tag tausende Leute dran vorbeifahren. Und dabei hat er bewaffnet eine Pistole, eine Handgranate, ein Messer und auch einen Benzinkanister. Und er sucht einen Streit mit der Leiterin des Kindergartens, die ist aber gar nicht da. Und er verliert sehr schnell die Kontrolle, bekommt Panik und droht damit, Kinder zu erschießen. Und es beginnt quasi eine Geiselnahme.
Was wissen wir denn über den Geiselnehmer? Wie kam es überhaupt dazu, dass er den Kindergarten bewaffnet betreten hat?
Also der 39-jährige Luxemburger stammte aus Tunesien und hatte eine 9-jährige Tochter und einen 15-jährigen Sohn. Der Polizei war er vorher auch schon bekannt als körperlich durchtrainiert, aber auch extrem gewalttätig und psychisch beeinträchtigt. Seine Kinder soll er dabei auch oft verprügelt haben und 6 Jahre zuvor hat man ihm deswegen und auch wegen anderer Sachen das Sorgerecht für beide Kinder entzogen. Nachbarn beschreiben ihn als eher unauffälligen Menschen, der manchmal als Türsteher gearbeitet hat und nicht immer einen festen Job hatte. Jetzt war es so, dass nachdem ihm das Sorgerecht entzogen wurde, er unter anderem auch die Leiterin des Kindergartens dazu mitverantwortlich gemacht hat. Die Frau soll auch zum Beispiel seine Tochter als stinkend und verwahrlost bezeichnet haben und wollte die Leiterin quasi an diesem Tag konfrontieren, dass sie diese Anschuldigungen zurücknimmt und wahrscheinlich auch Frust abbauen darüber, dass er seine beiden Kinder verloren hat.
Wie lief denn die Geiselnahme dann ab?
Ja, er ging wie gesagt ohne großen Plan in diesen Kindergarten und als er die Leiterin eben nicht vorgefunden hat, ist das Ganze eskaliert. Er drohte, Kinder zu erschießen, das Spatzennest in die Luft zu jagen und hielt 43 Kinder und 5 Erzieherinnen fest. Und das über 28 Stunden. Das ist wirklich eine lange, lange Zeit, vor allem für Kinder.
Über Nacht, ne?
Ja, eben. Die Geiseln haben später die Geiselnahme auch als absolute Tortur beschrieben. Er soll immer wieder Kinder nach vorne gezerrt haben, an die Scheibe gehalten haben, mehrfach mit der Pistole auch durch die Gegend geschossen haben, ohne jetzt großartig auf jemanden zu zielen. In der Nacht hat er immer wieder die Lichter an- und ausgemacht, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und er hat auch eine der Erzieherinnen mehrfach vergewaltigt während der Geiselnahme. Die Geiselnahme war aber auch für die Presse eine Riesensache. Neben den europäischen Medien waren tatsächlich auch US-amerikanische und japanische Medien da. Also die Straße vor dem Haus war wirklich mit Dutzenden Reportern und Kameras gefüllt. Sowas würde man heutzutage auch nicht mehr erleben. Heutzutage wird normalerweise da die ganze Straße oder fast ein ganzer Ortsteil normalerweise abgesperrt. Wir hatten das Anfang des Jahres, hatten wir eine Geiselnahme in Gerolstein. Da wurde ein halber Stadtteil abgesperrt, da kam kein Reporter an das Haus ran. Aber damals standen die Kameras wirklich vor dem Fenster und der Geiselnehmer konnte eine Handgranate rausholen, auf die zeigen, mit Kindern vor dem Fenster hantieren. Und er hat wirklich auch diese Aufmerksamkeit gesucht. Er wollte im Rampenlicht stehen, wollte im Fernsehen sein, im Radio zu hören sein. Das war ihm extrem wichtig und er hat auch permanent mit den Medien quasi kommuniziert. Und genau das hat sich die Polizei auch zunutze gemacht, um ihn zu beruhigen. Sie haben immer wieder die Forderungen, die er gestellt hat, auch im Fernsehen und im Radio quasi bestätigt, obwohl sie das gar nicht vorhatten. Der Mann war generell sehr verwirrt, was seine Forderungen anging. Mal forderte er einen Hubschrauber, mal ein Flugzeug, mal Geld und freies Geleit nach Libyen. Also er wusste auch gar nicht richtig, wo er dahin will. Er wusste nur, er wollte raus. Und obwohl die Polizei nie vorhatte, diesen Forderungen nachzugehen, wurde quasi im Radio bestätigt, ja, das wird gemacht. Er hat also während der ganzen Geiselnahme auch Radio gehört. RTL war da der Sender, das luxemburgische RTL, und hat quasi seine eigene Geiselnahme über die Medien mitverfolgt.
Inwiefern hat ihm denn das was gebracht oder was wollte er damit erreichen?
Was von vornherein klar war, dass er gesehen werden wollte. Tatsächlich hatte er auch 2 Wochen vor der Geiselnahme bei dem Radiosender RTL angerufen und auch sein Leid geklagt, dass ihm das Sorgerecht entzogen wurde, dass das alles Unrecht ist. Und man hat sich da auch die Sorgen des Mannes angehört, aber da jetzt natürlich keine größere Story draus gemacht. Und
man konnte ja auch nicht viel machen
als ja, eben.
Journalist im Radio.
Eben, man kann auf Missstände hinweisen, aber das ist ja ein Fall fürs Jugendamt in dem Fall oder die Behörden zumindest. Und er hat eben auch bei der Geiselnahme eben diese Aufmerksamkeit gesucht. Und ja, gleichzeitig konnte die Polizei aber dadurch auch mit ihm kommunizieren über das Fenster und ja generell über diese Berichterstattung.
Wie ist denn die Polizei vorgegangen?
Ja, die Polizei konnte tatsächlich mit dem Geiselnehmer auch ein wenig verhandeln und es wurden tatsächlich im Laufe dieses Tages 20 Kinder und auch 2 Erwachsene freigelassen aus dieser Geiselnahme. Aber nach 24 Stunden waren immer noch 23 Kinder und 3 Erwachsene in seiner Gewalt. Und die luxemburgische Polizei hat auch schnell gemerkt, dass man da an Grenzen stößt. So einen Fall hatte man zu dem Zeitpunkt noch nie in Luxemburg gehabt. Und das ist auch der Punkt, wo dann das deutsche Sondereinsatzkommando, das SEK aus Düsseldorf, auf den Plan steigt.
Ja, das hatte ja eine besondere Geschichte. Warum denn eigentlich das aus Düsseldorf und nicht das SEK aus Rheinland-Pfalz oder im Saarland? Das ist ja viel näher dran.
Ja, das liegt vor allem an dem damaligen Premierminister Jean-Claude Juncker. Der sah nämlich ein, dass die luxemburgische Polizei mit der Situation jetzt nicht zwingend überfordert ist, aber es stand ja unglaublich viel auf dem Spiel und man wollte kein Risiko eingehen. Man muss sich die Situation mal ansehen. Da steht ein psychisch verwirrter Mann, ein unberechenbarer Mann, schwer bewaffnet, der wahrscheinlich auch 24 Stunden lang nicht geschlafen hat, in einem Kindergarten mit dutzenden Kindern, eine Handgranate in der Hand und droht damit jeden Moment Kinder umzubringen. Da will man einfach kein Risiko eingehen. Und es war so, dass Juncker damals gute Beziehungen zum Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Wolfgang Clement, hatte. Und in NRW hatte man ja leider schon sehr viel Erfahrung mit Geiselnahmen. Zum Beispiel 1988 das Geiseldrama von Gladbeck. Und dadurch hatte man schon sehr gute Spezialeinsatzkommandos, die eben auch auf Geiselnahmen spezialisiert sind. Er hat ihn also angerufen und ihn gebeten, hör mal, ihr habt doch genau dafür das SEK da, können die nicht vorbeikommen? Und Clement hat da nicht lange gezögert und direkt 50 Leute aus Düsseldorf losgeschickt. Warum aus Düsseldorf? Juncker hatte schon diesen direkten Draht zu Clement und der Einsatz sollte ja nicht an die große Glocke gehangen werden. Der war ja erstmal geheim und da zählte ja auch jede Minute. Und Juncker wusste wohl, dass Clement da nicht lange zögert und so kam es dann auch.
Wie ist das SEK denn dann vorgegangen? Wie haben die dann die Geiselnahme beendet?
Ja, das SEK hat da auf einen quasi alten Trick zurückgegriffen. Und zwar hatte man damals bei der Geiselnahme in Gladbeck 1988 versucht, Polizisten als Journalisten zu tarnen, um quasi damit an die Geiselnehmer dran zu kommen. Das hat damals aber nicht funktioniert, weil die Zeit nicht ausgereicht hat und die Geiselnehmer quasi schon weitergefahren waren. Jetzt war es aber so, dass man das Ganze nochmal versuchen wollte. Also hat das SEK die Ausrüstung der RTL-Reporter konfisziert. Also Kameras, Mikrofone, Kleidung, sogar das Auto hat man ihnen weggenommen und die SEK-Beamten in die Journalisten-Outfits gesteckt. Und die haben sich dann zum Interview beim Geiselnehmer angemeldet und sind in den Kindergarten reingegangen und haben ihn dann auch so schnell wie möglich außer Gefecht gesetzt. Das war mit einem Kopfschuss, den er aber auch schwer verletzt überlebt hat. Und damit war die Geiselnahme dann auch sofort beendet.
Und wie ging es dann mit dem Geiselnehmer weiter?
Ja, dadurch, dass er überlebt hat, ging es dann natürlich für ihn vor Gericht. Und das Ganze endete in einer 22-jährigen Haftstrafe für ihn. Neben der Geiselnahme hat er nämlich natürlich auch die Erzieherin vergewaltigt und auch die Kinder teilweise verletzt. Die Staatsanwaltschaft plädierte damals auf 25 Jahre, weil er aber eben psychisch beeinträchtigt ist, hat man sich dann auf 22 Jahre geeinigt. Die psychischen Probleme des Mannes waren also strafmindernd. Nach Informationen des Luxemburger Tageblatts ist der Mann auch seit 2016 wieder frei. Er hat also nur 16 Jahre gesessen, wenn man die Untersuchungshaft mit einrechnet. Er war nämlich Teil eines ganz besonderen Bewährungsverfahrens, einem sogenannten Liberation Conditionnelle. Das bedeutet, dass man eine strenge medizinische und behördliche Beobachtung hat. Und dann durfte er auch in eine eigene Wohnung ziehen und auch einer Arbeit nachgehen. Aber Sozialarbeiter und Bewährungshelfer bestimmen komplett seinen Tagesablauf. Also er ist nicht wirklich frei, er ist nur nicht im Gefängnis, mehr oder weniger. Und die Opfer, die teilweise heute noch psychologisch betreut werden müssen, wurden auch über die Freilassung und diese Maßnahmen informiert. Also man weiß auch immer genau, wo er ist.
Das Geiseldrama hat ja tiefe Auswirkungen und auch Narben in der Gesellschaft in Luxemburg hinterlassen. Was für Auswirkungen hatte es denn zum Beispiel bei der Polizei?
Ja, das Ereignis hat Luxemburg wirklich nachhaltig verändert. In Wasserbillig gibt es seitdem keine offenen Türen mehr in öffentlichen Gebäuden. Und sämtliche Schulen und Tagesstätten sind auch mehr oder weniger abgeriegelt komplett. Außerdem wurde die Polizei seitdem auch besser auf solche Ereignisse vorbereitet. Taktische Ausrüstung, besonderes Training, da hat man sich auch tatsächlich viel von den deutschen SEK-Kommandos abgeguckt. So ein Training ist heutzutage auch Alltag für die Polizei in Luxemburg. Heutzutage sind es ja aber nicht nur Geiselnahmen, mit denen man als Polizist fertig werden muss. Oft sind es ja auch Terroranschläge und vor allem Amokläufe. Und die Beamten müssen heutzutage immer zuerst mit einem aktiven Schützen rechnen, wo Polizisten dann natürlich auch sofort eingreifen müssen.
Große Kritik gab es nach dem Geiseldrama ja auch an den verkleideten Polizisten. Die Frage war da ja, ist es in Ordnung, Journalisten in der Ausübung ihres Berufs zu stören? Und Polizisten oder SEK-Beamte als Journalisten zu verkleiden?
Ja, das große Problem war ja, dass da eine riesige Grenze überschritten wurde. Journalisten haben ja eine besondere Rolle. Sie berichten nicht nur, sie sind oft ja auch neutrales Medium zwischen Geiselnehmer und der Polizei. Oft läuft die Kommunikation auch über Journalisten. Teilweise bieten sich Journalisten auch selber als Geiseln an, um Menschen auszutauschen und aus dieser Geiselnahme herauszubekommen. Und Geiselnehmer trauen Journalisten einfach mehr als Polizisten. Die Polizei tut natürlich alles, um die Geiselnahme zu stoppen. Da ist das Wohlergehen des Geiselnehmers erstmal zweitrangig. Aber wenn Geiselnehmer jetzt hinter jedem Journalisten auch einen verkleideten Polizisten erwarten müssen, dann ist natürlich auch dieses Vertrauen brüchig. Dann bringen sich Journalisten ja noch zusätzlich in Gefahr. Es kann ein Missverständnis sein, der Geiselnehmer denkt, oh, das ist doch ein Polizist, das ist kein Journalist und schon, ja, wird auch auf Journalisten geschossen. Gleichzeitig verbaut sich die Polizei damit ja auch einen Kommunikationsweg. Wenn die Anzahl der Menschen, denen die Geiselnehmer trauen, sinkt, hat man ja weniger Möglichkeiten, mit ihnen zu kommunizieren, sie zu beruhigen oder in Verhandlungen zu treten. Der NRW-Innenminister Fritz Behrens meinte damals, es wäre ein übergesetzlicher Notstand. Das ist ein Wort, das sehr oft bei solchen Situationen fällt. Und nur dadurch sei es verantwortbar. Aber sowas werde man wohl nicht mehr tun. Am Ende des Tages war es natürlich eine sehr, sehr besondere Situation. Man hatte Dutzende Kinder, die in Gefahr waren. Und man hätte sich nicht ausmalen wollen, was passiert wäre, wenn er zum Beispiel diese Handgranate gezündet hätte in einem Raum voller Kinder. Deswegen hielt sich die Kritik da am Ende des Tages auch im Rahmen. Der Zweck heiligt quasi die Mittel.
Haben sich eigentlich die Journalisten vom RTL dazu geäußert?
Ja, das ist tatsächlich sehr spannend, weil das luxemburgische RTL ja wirklich so zentral in dieser Geiselnahme auch eine Rolle gespielt hat. Die ehemalige RTL-Journalistin Corinne Kahin hatte auch gegenüber dem Tageblatt erwähnt, dass das auch eine ganz besondere Erfahrung für sie war. Sie wurde tatsächlich direkt zur Polizeizentrale bestellt, um eben auch koordinieren zu können, was im Radio mehr oder weniger publik gemacht wird, um halt den Geiselnehmer zu beruhigen, um die Sachen zu bestätigen. Sie meinte auch, dass sie da zum Beispiel Probleme gehabt hätte, zu lügen, weil sie wusste ja, das sind Forderungen, denen wird überhaupt nicht nachgegeben. Und trotzdem musste sie quasi derart berichten, dass der Geiselnehmer nicht unnötig beunruhigt wird.
Anscheinend wusste man damals auch, dass der Geiselnehmer entsprechend die Kinder behandelt, wenn etwas Gutes im Radio lief oder was für ihn Positives im Radio lief, dann hat er die Kinder besser behandelt oder freundlicher behandelt, als wenn es für ihn schlechter aussah.
Genau, und man hat eben ja sowohl auf der Seite der Polizisten als auch auf der Seite von RTL alles versucht, um die Kinder da heil rauszubekommen.
Wissen wir denn, wie es den Geiseln geht?
Also die Geiselnahme war für viele, vor allem die Kinder, sehr traumatisch. Viele sind auch bis heute in psychologischer Behandlung. Es gibt auch einen Verein, der sich um die Opfer kümmert und in dem quasi über das Ganze gesprochen werden kann. Das sind natürlich auch sehr drastische Bilder, die einem nicht so schnell aus dem Kopf gehen, wenn man wirklich über 24 Stunden in einem Raum festgehalten wird, die Erzieherin vielleicht nebenan vergewaltigt wird, man mit einer Waffe bedroht wird, man nicht weiß, ob man da lebend wieder rauskommt. Das ist was, das man, glaube ich, sein Leben lang nicht vergisst. Eine Geisel hat später gegenüber dem Nachrichtenportal Contacto auch berichtet, dass sie das in dem Moment auch gar nicht so richtig wahrgenommen hat, dass der Körper quasi in eine Art Schutzfunktion gegangen ist, um quasi ja diesen Horror, der sich da abspielt, von sich zu weisen. Sie konnte das in dem Moment gar nicht so richtig wahrnehmen, aber erst als quasi der Schuss des SEK fiel und die Geiselnahme beendet hat, sind diese Emotionen quasi auf sie eingeprasselt, in dem Moment, als die Situation quasi erst vorbei war. Sie betonte aber auch, dass die Erzieherinnen des Kindergartens sich damals wie wahre Heldinnen verhalten haben. Sie schützten die Kinder, verhandelten mit dem Entführer und behielten zugleich auch ihre eigenen Emotionen im Griff. Sie waren ja selber Opfer, mussten aber auch gleichzeitig als Erzieherinnen handeln und Entscheidungen treffen. Und sie sagt, der Mut und die Art, wie sie damals reagiert haben, war absolut bewundernswert. Heute sagt sie über sich selber, ja, es war traumatisch, aber sie hat ihr Gleichgewicht gefunden und lässt auch ihr Leben davon nicht bestimmen.
Ein Mann hält einen ganzen Kindergarten in Luxemburg als Geiseln und droht damit, Kinder zu erschießen. Das beherzte, aber auch in Teilen sehr umstrittene Eingreifen des deutschen SEKs beendet die Geiselnahme nach 28 Stunden.
Mehr zu dem Fall und anderen Verbrechen in der Region Trier findet ihr auf volksfreund.de/Spurensuche. Wenn ihr uns schreiben wollt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.